ARD.
ESC Update bei NDR Blue mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu Folge 135 von ESC Update, eurer Insel der guten Laune in der ARD Audiothek. Und zu Beginn möchte ich mich heute erst einmal bei meiner Mutter bedanken, die übrigens in diesem Monat auch Geburtstag hatte. Herzlichen Glückwunsch, meine Mama ist die Beste. Und das ist nicht nur die absolute Wahrheit, sondern auch ein super Thema, wenn man vorhat, einen internationalen Gesangswettbewerb zu gewinnen. Georgien ist Sieger beim Junior ESC mit einem Song, der genau das zum Thema hatte. Eine Lobeshymne an die Mutter. Und ich bin mir sicher, da ist Thomas Mohr auch dahin geschmolzen, oder nicht?
Ja, als du jetzt über die Mütter geredet hast, war ich gedanklich schon wieder beim großen ESC und dachte an Axel Hirsu, Belgien 2014 oder an den russischen Titel von 2009. Die waren ja alle ein bisschen gruselig.
Die waren beide großartig.
Aber Mama ist immer ein Thema.
Georgien hat den Junior ESC gewonnen. Deutschland hat einen soliden 11. Platz geholt. Darüber reden wir später mit dem Kommentator der Show, Konzi, hier bei ESC Update. Und außerdem werden wir heute wissenschaftlich. Es geht um Jugendliche und wie sie den ESC schauen. Und Neues aus der ESC-Stadt Basel haben wir auch. Aber erstmal müssen wir nochmal zurückblicken, Thomas, auf unsere letzte, ja, ich sag mal ein bisschen improvisierte Folge. Die haben wir ja gemacht direkt nach der großen Enthüllungspressekonferenz von Stefan Raab, der jetzt den ESC übernimmt. Chefsache ESC. Die ARD macht zusammen mit RTL eben nächstes Jahr den Deutschen Vorentscheid. Stefan Raab ist auch dabei, ist Juror, sucht die Kandidaten mit aus, macht im Prinzip so gut wie alles. Kannst du noch mal ganz kurz, vielleicht auch für die, die letztes Mal nicht zugehört haben, deine Eindrücke zusammenfassen, wie Stefan Raab bei dieser Pressekonferenz auch aufgetreten ist, was du für Eindrücke hattest?
Ja, also wir machen ja noch so eine zweite Nachlese, weil es schon beeindruckend war, weil sein Charisma wirklich auch schon beeindruckend war. Und Raab ist der Dreh- und Angelpunkt, wie du erzählt hast. Das neue Konzept wurde vorgeschlagen und viel mehr ist nicht rausgekommen, außer dass es 4 Sendungen geben wird. Das Finale am 1.3. im 1. Das war Bestandteil der Pressekonferenz. Ansonsten blieb sehr viel im Ungefähren. Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass es irgendwie eine Castingshow ist. Und am Ende kann man viel mehr von dieser Pressekonferenz nachrichtlich gar nicht erzählen.
Deswegen haben wir jetzt zumindest ein bisschen mehr, worüber wir berichten können. Erstens, es stehen jetzt auch die Termine fest für die Vorrunden, die Sendungen, die jeweils auf RTL laufen, und zwar am Freitag, den 14. Februar und am Samstag, den 15. und den 22. Februar. Finale, du hast es gesagt, am 1. März, dann im 1. live aus Hürth. Und wir wissen, wie viele Bewerbungen eingegangen sind. Und diese Zahl ist sehr stattlich. Es sind nämlich 3.281, die sich innerhalb von 4 Wochen beworben haben. Der älteste Bewerber ist 83 Jahre alt, das hat man auch nochmal bekannt gegeben. Rund 20% aller Bewerbungen kamen übrigens von Bands. Aber wir können das gerne mal vergleichen. 3.281 ist eine enorme Zahl. Wir können das nämlich mit letztem Jahr vergleichen. Da waren es 693. Und da merkt man einen Effekt.
Auf jeden Fall. Das ist der Raab-Effekt, ja, den wir auch schon tatsächlich so ein bisschen in der Ausgabe direkt nach der Pressekonferenz beschrieben haben. Ja, der zieht mehr. Und jetzt hoffe ich mal, dass es nicht nur so Kirchenchöre sind und Familien, die vor dem Video irgendwie Klavier gemeinsam singen, sondern dass auch irgendwas ja mit Substanz dabei ist.
Wir waren ja auch schon mal quasi Teil eines Gremiums, das sich alle Songs angehört hat. Ich meine, das waren vor 2 Jahren so um die 800-900. Das war schon eine Menge Arbeit. 3.200, die ertrinken in Bewerbungen. Deswegen bin ich echt gespannt, wie dann das Team rund um Stefan Raab da was raussucht. Es war ja eigentlich angekündigt, dass auch in seiner Show auf RTL Plus immer mal wieder so ein bisschen was gezeigt wird von den Bewerbungen. Das ist bislang noch nicht passiert. Vielleicht, weil sie zu viel zu tun hatten. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall toll, dass diese Resonanz da ist. Toll, dass der ESC ja wieder in aller Munde ist. Das können wir, denke ich, positiv festhalten. Wir waren ja auch nach dieser Pressekonferenz eigentlich sehr positiv gestimmt.
Ja, währenddessen merkte ich schon, dass das so ein bisschen zu so einer Raab-Lobeshymne wird. Er kann sich das ohne Zweifel anhören und fühlt sich gebauchpinselt. Aber dann im Nachgang sind dann tatsächlich noch ein paar Bedenken hochgekommen, ist ja immer so, man erzählt irgendwie eine Stunde was und anschließend denkt man, Mist, ich hätte gerne das, das, das und das gesagt.
Und jetzt kannst du sagen.
Ja, ich habe hier so ein paar Spielstriche. Soll ich anfangen?
Bitte.
Ich fange mal was mit etwas Positivem an, was ich gerne noch gesagt hätte. Bei der Pressekonferenz ist wirklich rausgekommen, dass Raab mit dem Blick des Fernsehmachers guckt. Und er hat einige Beobachtungen da geteilt, die darauf schließen lassen, dass er sehr beeindruckt ist, wie sich der ESC in den letzten 10, 20 Jahren entwickelt hat. Und ja, er hat sehr genau hingeguckt, wenn wir jetzt den irischen Auftritt vom letzten Jahr zum Beispiel nehmen, wo jedes Bild gesessen hat und so. Und da zeigte sich die große Expertise. Und ich glaube, da hat er auch so ein bisschen so den Anspruch formuliert, dass das mit der Performance besser geplant werden muss. Reine Vermutung, reine Spekulation. Das war mein erster Spiegelschritt. Die anderen sind allerdings alle ein bisschen negativ, muss ich sagen. Hier steht dann Spiegelstrich Nachhaltigkeit. Ja, also wir als Fans wünschen uns natürlich immer das Format, das sich in Deutschland etabliert und das dann, ja, wie Sanremo oder Melodiefestivalen, bis zum Ende der Zeitrechnung durchgezogen wird. Ja. Wie nachhaltig, glaubst du, ist diese Kooperation zwischen ARD und RTL?
Das wird einmal passieren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt wirklich unfassbar nachhaltig ist. Ich werde gerne überrascht, aber ich glaube eigentlich nicht, dass wir jetzt jedes Jahr ein Hürth-Festival haben werden.
Denn ja, die Parameter, die man da zur Bewertung ranziehen kann, die sind ja alle nicht so sonderlich ermutigend. Wenn das dann tatsächlich, wie gut laufen Musikshows in letzter Zeit, wie gut laufen Musikshows bei RTL, also DSDS läuft schlecht,
The Voice läuft schlecht. Ich meine, DSDS hatte immerhin noch eine Live-Show bei RTL. Mhm. Das war ja früher auch deutlich mehr. Das zeigt das natürlich. Und das war ja auch bei uns das da für Baku damals das Problem, dass einfach die Quoten irgendwann nicht mehr gut waren.
Mhm. Also das wird da richtiges Wundenlecken geben, glaube ich auch, nach diesen drei Sendungen, die bei RTL laufen, weil wenn es dann auch noch so auf Casting-Ebene läuft, solche Sachen laufen halt nicht so gut im deutschen Fernsehen und deswegen kann ich mir vorstellen, dass dann die Lust von RTL, das zu wiederholen, nicht so sonderlich groß sein wird.
Es heißt ja, es haben sich sowohl etablierte Acts als auch neue Talente beworben, das werden wir dann sehen, welche das sind und ob das so ist. Ich habe auch noch zwei Spiegelstriche. Das eine ist das Thema Band, die Heavy Tones soll das ja begleiten. Das finde ich nicht gut, denn das heißt, man stimmt im Prinzip über Songs ab, von denen man noch nicht mal die Studioversion kennt. Wenn das wirklich so passiert, wie ich das jetzt rauslese, ich weiß es auch nicht, aber so habe ich es verstanden, dass es immer eine Liveband eben da ist, die Künstler begleitet. Eigentlich wie in Albanien, da klingen die Songs am Ende auch komplett anders. Und ich will kein Festival Ikenges in Hürth haben. So, und das zweite ist das Thema Stefan Raab in der Jury. Es gibt ja bei diesen drei Vorrundenshows auf RTL wirklich nur eine Juryentscheidung. Und in der sitzt ja auch Stefan Raab, der vorher ja schon die Kandidaten ausgewählt hat. Da frage ich mich, warum zeigt man das überhaupt? Und das zweite, warum zeigt man es live, wenn man eh nicht abstimmen kann? Das verstehe ich wirklich nicht. Ich finde es sogar okay, dass es im Finale nur ein Televoting gibt. Ich finde, das kann man durchaus mal machen. Es ist mir viel zu viel internationale Jury mittlerweile in den nationalen Vorentscheiden drin. Ich finde, es echt einen gangbaren Weg zu sagen, nein, wir machen nur Televote. Warum man aber in den Shows dahin den ganz anderen Weg geht, das erschließt sich mir nicht.
Naja, und da habe ich auch die Befürchtung, wenn es da keine Partizipation gibt, dass es dann für Zuschauende noch langweiliger wird oder eben nicht so packend, wie Stefan Raab sich das wünscht. Und das zahlt dann wieder so auf diese Nachhaltigkeit ein. Und ich habe hier noch den Spiegelstrich Castingshow. Ja, also wenn es tatsächlich darauf hinausläuft, das hat er erwähnt, aber ich glaube, die sind mit der Konzeption nicht wirklich am Ende. Das hängt natürlich auch von der Bewerberlage ab. Aber wenn dann wirklich dann ein Tim Bensko plötzlich Satellite singen muss oder eine Coverversion, weiß ich nicht, ob das jetzt als Einstieg reicht. Plus, ja, wir haben das Finale am 1.3. und wissen dann erst den Act. Und wenn man die Abläufe beim großen ESC dahinter kennt, am 1. März, hätten schon längst Stage-Konzepte und so eingereicht werden müssen. Ob die dann noch am 1. März eine tolle Bühnenperformance zaubern können in der mini-kurzen Zeit, die da noch bleibt, das ist zumindest eine Herausforderung.
Also eingereicht, glaube ich, ja ein bisschen später, weil es sind ja danach auch noch Vorentscheide. Aber es ist halt knapp. Es ist sehr knapp, natürlich. Mhm. Ja, aber wir hoffen das Beste und wir werden natürlich dabei sein und wir werden euch natürlich auch nächstes Jahr darüber informieren, was bei diesen Shows eigentlich passiert. Jetzt können wir sagen, während in Deutschland noch gesucht wird, hat ein anderes Land schon Fakten geschaffen, nämlich Montenegro. Am Mittwoch fand mit der Sendung Montesong, bester Vorentscheidstitel der Saison, Montesong, der erste ESC-Vorentscheid der Saison statt. Und das hier ist der erste ESC-Song dieser Saison, Clickbait von der Band Neonuen. Scroll.
Aber sam rozpoloszę za hejt. Nikad nije too late. Nebitno gay ili straight. Vodim te na date, ako šeruješ mi dobar klip. Baš sam rozpoloszę za hejt. Nikad nije too late. Gadgete i ekrane. Za društvo nemam vremena, jer svaki mi je minut ispunjena. Ratujem sa botovima, trgujem screenshotovima, aktivan sam, imam dobar rejt. Baš sam raspoložen za hejt.
Ich finde schon den Namen der Band schwierig auszusprechen. Neonoen. Clickbait. Clickbait. Was halten wir von dem Song, Thomas?
Ja, das ist Rock, ja. Und wer ein bisschen so mein Geschmacksleben in den letzten 10, 20 Jahren verfolgt hat, weiß, dass ich nicht so sehr auf Rock stehe. Aber das ist ja nur meine persönliche Meinung. Der Refrain, Clickbait, 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 ja, das, was so geschrien wird, finde ich auch schwierig. Insgesamt ist die Produktion des Songs etwas rau und roh. Das klingt für mich nach einem Revamp, also dass man da vielleicht so ein Instrumentalbett oder so ein paar Beats noch drunter legt. Vielleicht noch für Leute, die es jetzt nicht gesehen haben, das Szenario auf der Bühne, da sieht man vier Männer. Es beginnt sehr viril, ja, die hämmern auf Nägeln rum und es wird auch geschweißt. Ja, man sieht viele Tattoos. Dieser Rocksänger, einer der Hauptsänger, der ist geschminkt, als sei Halloween. Also so ganz verstehe ich diese Performance nicht, aber da ist das letzte Wort sicherlich noch nicht gesprochen.
Ja, wenn man jetzt halt schon den Song hat, dann kann man ihn auch noch revampen. Also ich glaube auch, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen in Montenegro. Ein Hintergrundfakt noch zu dem Land. Ich weiß gar nicht, ob man das so auf dem Zettel hat, aber Montenegro ist ja wirklich, wirklich klein. 616.000 Einwohner hat Montenegro. Das sind ziemlich genauso viele wie Leipzig. Das sind ein bisschen weniger als Luxemburg zum Beispiel. Und es gab für die Sendung Montesong 37 Einsendungen. Von diesen 37 Einsendungen haben 16 es ins Finale geschafft und da hat jetzt dieser Song gewonnen, um mal die Dimension so ein bisschen zu zeigen. Ob Montenegro damit mal wieder ins Finale kommt, ich bezweifle es.
Ich glaube auch nicht.
Wir schauen noch in die ESC-Stadt Basel. Am 17. Mai findet da der ESC statt und begleitet werden soll das ja mit einer ganzen Reihe an Programmpunkten für die Fans in der Stadt. Zum Beispiel mit einem ESC-Boulevard und auch mit einem großen Public Viewing in einem Fußballstadion in der Stadt. Das kostet natürlich auch Geld, das war bereits bewilligt, aber die Gegner dieses Vorhabens haben ein Referendum organisieren können, um noch einmal das Volk dazu zu befragen. Das ist ja sehr landestypisch für die Schweiz, diese direkte Demokratie, dieses Referendum kam zustande und das hat sich jetzt sehr deutlich für die ESC-Pläne der Stadt ausgesprochen. Mehr dazu hat unsere Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondel.
Jubel und Applaus im Basler Kongresscenter für das eindeutige Votum der Baslerinnen und Basler. Bei etwas mehr als 57% Wahlbeteiligung haben fast 67% Ja gesagt. Dazu, dass der Kanton die Basler ESC-Party mit einem Kredit von rund 40 Millionen Euro unterstützt. Unter den jubelnden Regierungspräsident Konradin Kramer.
Ja, ich bin sehr erleichtert. Wir haben jetzt wirklich eine eindrückliche Mehrheit der Baslerinnen und Basler, die diesen ESC will. die sich freut auf diesen Großevent. Ich habe mir 60% Ja erhofft. Jetzt sind es über 66, das ist 2/3. Das ist ein sensationelles Resultat.
Dass die millionenschwere Basler ESC-Party nun also direkt demokratisch legitimiert ist, sieht der Regierungspräsident auch als Zeichen an Europa. Die Menschen würden nun sehen, sagt er, wie es in der Schweiz funktioniere, dass nicht einfach im stillen Kämmerchen entschieden würde. Und natürlich erhofft sich Konradin Kramer vom Eurovision Song Contest einen Booster fürs Stadtmarketing.
Ja, ich freue mich am meisten auf die Verwandlung der Stadt, auf die staunenden Gesichter der Leute, die zum ersten Mal in Basel sind und sich denken, wow, das ist ja eine schöne Stadt. Man hat alles zusammen, moderne, Mittelalter, Kultur, Events, Architektur, einfach alles, was für ein tolles Städteerlebnis dazugehört.
Gar nicht toll finden Sie das Abstimmungsergebnis bei der christlichen Kleinpartei EDU, der Eidgenössisch-Demokratischen Union. Die hatte knapp 4000 Unterschriften gesammelt und so das Referendum gegen die große ESC-Party durchgesetzt. Auch nach ihrem deutlichen direktdemokratischen Scheitern am Sonntag wettert die EDU weiter gegen den Eurovision Song Contest. Der Musikwettbewerb sei eine Propagandaplattform für homosexuelle und non-binäre Menschen, eine blasphemische Veranstaltung, findet Daniel Frischknecht, Präsident der stramm konservativen Splitterpartei.
Die Blasphemie und das ganze woke Aufführen, die politische Propaganda, dass gar kein Musikvortrag mehr ist, also das wollten wir den Bürgern weitergeben.
Es war ein Versuch, der die große Mehrheit der Baslerinnen und Basler nicht überzeugen konnte. Der großen ESC-Party im Mai 2025 steht nun also nichts mehr im Weg.
Katrin Hondel war das aus unserem ARD-Studio in Genf. Und nun, da der ESC gesichert ist, können wir uns feierlich um den Junior-ESC kümmern. Zum ersten Mal seit dem Jahr 2017 hat wieder eine Ballade den Junior-ESC gewonnen. Zum ersten Mal seit 2016 wieder ein Song komplett auf Georgisch. Ich hab's gesagt, es ist eine Hymne an die Mutter von Andrija Putkaradze, der auf der Bühne stand und diesen Song im Kunstschnee wirklich auch tadellos gesungen hat. Muss man ihm lassen. To My Mom kommt jetzt und danach sprechen wir hier mit Konzi über die Show.
Sie war uns tot, selbst um hat wir gewiss, dass er تو چه میخرده.
Ja, To My Mom, das ist der Siegersong des Junior Eurovision Song Contest und wir zeichnen diese kleine Junior ESC-Rückschau ja immer direkt nach dem Finale auf, deswegen ist natürlich unser Kommentator Konzi auch noch voller Adrenalin, nehme ich an, oder? Hi Konzi.
Und fast ein bisschen heiser. Hallo Marcel! Als ob wir uns nicht den ganzen Abend über gesehen hätten übrigens, by the way.
Und die ganze letzte Woche. So, Georgien hat den Junior ESC gewonnen zum 4. Mal, ist alleiniger Rekordsieger dieses Wettbewerbs wieder, haben also zurückgeschlagen, nachdem Frankreich letztes Jahr aufgeholt hat. Hättest du das gedacht?
Auf gar keinen Fall, aber du ja auch nicht. Marcel, muss man dazu sagen, hat so ein paar Kacheln vorbereitet, so ein paar Bilder, die er posten kann, um, damit es schnell geht und hat sich so auf ein paar Gewinner eingestellt. Aber Georgien war überraschenderweise nicht dabei und wenn man nach dem Publikum geht, dann wäre Georgien ja auch gar nicht dabei in diesen letzten, sagen wir mal, 5, 6. Die Jury hat es entschieden, einmal mehr. Es war der anspruchsvolle Song und ja, da kommen wir ja auch schon zum kritischen Teil, ne? Wie kindgerecht ist das Ganze, wenn in dieser Jury 2 Kinder und 3 Erwachsene drin sind und das dann so entschieden wird?
Ja, also Georgien war Platz 6, wenn wir uns das Online-Voting angucken. 59 Punkte, okayes Mittelfeld, gutes Mittelfeld. Aber eben 180 von den Jurys. Es hagelte ja 12 Punkte Wertungen für Georgien. Gut, jetzt sind aber, also 2 Kinder in dieser Jury sind ja immer noch 40% Stimmgewicht. Ich glaube, da muss man schon einigermaßen einstimmig sein, um dann am Ende auf die 12 Punkte zu kommen und gerade auch in der Menge. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass die Jury diesen Wettbewerb hier entschieden hat, wie wir es eben auch zuletzt beim ESC ganz häufig gesehen haben. Lorraine hat wegen der Jury gewonnen, Nemo hat wegen der Jury gewonnen. Jetzt gewinnt Georgien den Junior ESC wegen der Jury. Wie finden wir das?
Oh, ich frage mich, was muss man denn einreichen, um auf beiden Seiten zu scoren? Weil wenn du jetzt gerade gesagt hast, ich habe gerade drüber nachgedacht, wenn du sagst, Platz 6 im Zuschauervoting für Georgien und die haben nur 2 Punkte mehr gehabt als Deutschland, dann haben wir beim Juryvoting nicht so gut abgeschnitten. Aber warum? Also ist es das Genre? Hat man einfach, war es einfach schon der Anspruch, der diesen ganzen Song umspielt hat vielleicht auch? 3 in Anspruch in der TV-Spielfilm habe ich, glaube ich, auch gelesen. Ist es das? Und unser Song war dann vielleicht ein bisschen zu kindlich, zu wenig anspruchsvoll. War es das? Also das fragt man sich natürlich auch. Und prinzipiell bin ich immer mehr beim Publikum als bei der Jury. Also rein grundsätzlich bei diesem Wettbewerb, weil sonst bräuchte man ihn nicht machen.
Georgien war natürlich Arte als Bühneninszenierung im Prinzip. Andrea, der Junge, hat gesungen. Es gab einen Tänzer, der so ein bisschen irgendwie sein Leben nachgetanzt hat, habe ich das Gefühl. Es war eine Hymne an seine Mutter, auch ein bisschen kitschig. Ich habe mir das mal aus dem Georgischen übersetzen lassen. Aber das versteht ja kaum jemand in Europa. Die Message von dem Song, der To My Mom heißt, ist offenbar durchgekommen. Und ja, die Jury dachte sich, das ist Anspruch. Das müssen wir jetzt wählen. Das wählen wir in einer sehr großen Anzahl. Aber du hast ja auch, als du es gesehen hast, gesagt, der kriegt dich, der Andrea.
Ich wollte es gerade sagen, er hat natürlich seinen Anteil dran. Also der war ja so ein höflicher, netter junger Mann, jetzt kann man es mal sagen. Aber es war ja wirklich so. Also er war ja auch total sympathisch, weil auch so ein bisschen scheu und zurückhaltend. Also deswegen, natürlich hat der auch seinen Anteil dran. Jetzt habe ich gerade noch drüber nachgedacht, Portugal war ja Televoting-Sieger.
Mit großem Abstand. Also Portugal hat 117 Televoting-Punkte bekommen und 96 von der Jury, was auch nicht schlecht ist. Also am Ende war das tatsächlich knapp mit Portugal. Da liegen 26 Punkte dazwischen, zwischen Georgien und Portugal.
Ich würde ja gerne mal wissen auch, wenn man das mal analysieren würde, welchen Anteil haben die Kommentatorinnen und Kommentatoren bei diesem Wettbewerb? Weil sowohl To My Mom konnte man natürlich super gut verkaufen in dem Sinne und man konnte das, diese Geschichte lässt sich keiner entgehen. Ah, er macht den Song für seine Mama. Hat er das wohl selbst sich ausgedacht oder war es die Mama? Und bei Portugal hatten wir auch gesagt, dass es die einzige ist, die ihren Song komplett selbst komponiert hat. Also das waren auch immer eine Story, die damit dazu verkauft wurde. Und dann saß sie da am Klavier und es war sehr glaubwürdig. Also, tja, was hat das denn noch für einen Einfluss vielleicht auch? Aber finde ich auch ganz interessant, weil Portugal war ja auch nicht so unanspruchsvoll, also war ja schon auch anspruchsvoll.
Genau, Victoria Nicole, Speranza hieß der Song und das war halt auch eine Ballade. Und eine Ballade hat gewonnen, also 2 Balladen vorne. Beim Junior ESC hat es ewig nicht mehr gegeben. Georgien hat das letzte Mal übrigens 2016 gewonnen mit einer Nummer, die Mseo hieß, die auch total verkünstelt war. nicht mal so sehr wie jetzt To My Mom, aber das ist total interessant, dass Georgien eben in diesem Genre jetzt tatsächlich sich den Sieg rausgefischt hat. Portugal, du hast es gesagt, ist Zweite geworden. Ukraine, die ich total auf eins gesehen hätte, das wäre mein Tipp gewesen, ist Dritter geworden. Hast du eine Erklärung, warum die Ukraine nicht gewonnen hat? Ich finde, da hat auch vom Auftritt her wirklich alles gestimmt.
Ja, das war auch technisch sauber. Ich kann es auch nicht so genau sagen, warum jetzt Ukraine, ja, vielleicht war es einfach nicht packend genug, wie jedes Mal. Weil irgendwie das letzte bisschen hat gefehlt, aber es war ein super Auftritt und ich habe gerade noch drüber nachgedacht, also Georgien war ja technisch wirklich einwandfrei, wenn ich das noch richtig im Ohr habe. Aber wir haben das jetzt natürlich nur auch einmal hier gehört während der Show. Aber Portugal war da, fand ich, schon drunter anzusetzen. Also Georgien wirklich, also vom Künstlerischen her, von der Darbietung her, einwandfrei. Top gemacht. 10 von 10. Gerne wieder. Top Ebayer.
Der Bundesbjarne, so hast du ihn genannt, ist Elfter geworden. Deutschland, Platz 11 mit 14 Punkten von den Jurys. Das ist wenig. 7 Punkte gab es aus Frankreich. Ansonsten hatten wir Einser- und Zweierwertungen. 57 Punkte aus dem Televoting. Das ist okay, aber am Ende eben Platz 11. Ja, wir haben vorhin schon mal angefangen zu überlegen, woran hat es denn gelegen? Ich würde ja ganz stark sagen, es lag nicht an Bjarne und seiner wirklich großen Energie und an den Tänzern und an der Inszenierung. Ich fürchte, dass es an dem Song gelegen hat, denn es haben schon ganz viele Länder versucht, mit einem Umweltsong was zu erreichen beim Junior ESC und ganz viele sind daran gescheitert. Polen dieses Jahr auch ist ein Platz hinter Deutschland gelandet. Gehst du mit, war der Song vielleicht nicht der richtige für ein Junior ESC?
Ja, prinzipiell ja. Ich fand den Song, der war nicht stark genug, weil das ist ja die einzige, wenn man so ausschlusskriteriumsmäßig das abhakt, hast du ja auch gerade gesagt, das ist das Einzige, was übrig bleibt, weil er hatte Bock auf diese Show. Er hat auch super abgeliefert, also und die Inszenierung, also da hatte ich von, also war auch stabil. Also gibt's auch, natürlich kann man ein bisschen rumschrauben, aber war auch gut. Was bleibt da noch übrig, ne? Dann ist es ja wahrscheinlich der Song. Ich kann nicht, also ich finde es wahnsinnig schwer einzuschätzen, ob die Leute die Schnauze voll haben von dieser Moralkeule, die dann natürlich mit hinter dem Song steht und dass man, und schützt das doch für uns und dass man einem Kind das vielleicht auch hinschreibt, was er vielleicht auch gar nicht selbst, ne, unbedingt vielleicht sagen würde. Oder ich weiß nicht, ich kenne nicht so viele Elfjährige, aber ich glaube, die sagen wir jetzt üblicherweise nicht, schau mal.
Ja. Wobei, bei Polen hatte ich ja diesen Eindruck noch viel mehr. Also da fand ich den Song ja auch noch viel schlimmer, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, die sind ja jetzt eben beide ähnlich platziert gewesen am Ende. Also nach einem 9. Platz von 4 letztes Jahr, jetzt der 11. für Bjarne. Würde ich sagen, ist okay, ist Mittelfeld weiterhin für Deutschland. Freuen wir uns, arbeiten wir weiter dran. Und ich würde sagen, schauen wir jetzt zum Abschluss nochmal ans Ende des Tableaus. Vorletzter Platz geht an Nordmazedonien, der letzte Platz an San Marino, an die Rückkehrer. Ja, wer hätte das gedacht, Konzi?
Das war natürlich beides auch schwächlich inszeniert, muss man sagen. Da war ja gar nichts los auf der Bühne. Also von daher überrascht einen das jetzt wenig. Und stark gesungen war es auch nicht, beide nicht. Also das wurde wirklich quasi dafür abgestraft. Also von daher, ja, fair, oder?
Ich fürchte auch, also San Marino auf Platz 17, ich glaube, das hätte man vorher tippen können. Run, run, run like a marathon ist aber einer meiner Sätze dieses Wettbewerbes, das muss ich auch sagen, das hat Nordmazedonien sehr schön geprägt. Lass uns noch kurz über die Show sprechen, von den KI-Postcards bis hin zu den Interval-Acts. Wir haben ja auch währenddessen schon gesprochen, irgendwie hat uns die Show im letzten Jahr noch so ein bisschen besser gefallen, war kindgerechter, oder?
Ich finde, es haben auch mehr Kinder stattgefunden. Also im Green Room war man ja nur so sporadisch mal und da hat man ja auch mit niemandem gesprochen. Und allgemein war das ja super straff und so eine Show, finde ich, braucht auch manchmal ein bisschen Luft zum Atmen. Also das kann sich der ESC ja auch erlauben. Da passiert ja auch genug. Da muss es nicht alles so ganz schnell getaktet sein, TikTok-mäßig. Da hat man sich aber kaum Zeit gelassen, fand ich. Und das fand ich ein bisschen zu arg. Wir haben auch andere Sachen im Fernsehen gesehen, als das im Ablauf stand, den wir vorher bekommen haben, weil der Abspann sollte eigentlich freistehen, da sollte man sich auch noch Gebühren verabschieden können. Das wurde dann über den letzten Auftritt, also den Finalauftritt, nochmal drüber gelegt. Also das war, die haben schon irgendwie geschaut, dass das super knackig bleibt. Das war irgendwie deren Anliegen, aber ich finde, da haben sie sich fast ein bisschen zu dolle angestrengt. Das hätte es nicht sein müssen. Und auch sonst, die Interval-Acts waren jetzt auch nicht so wahnsinnig kindgerecht. Allgemein ist das ja auch wirklich eine spannende Frage. Für wen macht man das? Für wen macht man diese Songs? Und wenn man jetzt ganz ehrlich ist, ist wahrscheinlich auch der Song von Bjarne und auch der Song von Dominik aus Polen, die beiden Umweltsongs, jetzt nicht unbedingt an Kinder gerichtet, sondern eher an ein erwachsenes Publikum, die das Ganze überhaupt umreißen können. Weil das würde ich jetzt auch nicht jedem Neunjährigen zuschreiben. Der hat das wahrscheinlich schon mal gehört. Klar, aber weiß ich jetzt auch nicht, ob der dadurch berührt werden soll, emotional. Also deswegen ist wie immer am Ende dieses Abends die Frage, für wen ist das eigentlich alles? Wer soll angesprochen werden und wer stimmt eigentlich ab?
Das hast du sehr schön zusammengefasst. Ich will jetzt auch gar nicht über das veränderte Voting-System sprechen, über Punkte, die dann da plötzlich von 1 bis 12 von der Jury vergeben wurden, was wahrscheinlich wenig Leute sofort verstanden haben. Stattdessen möchte ich einmal abschließend noch fragen, wir haben das zwar mal wieder aus Hamburg gemacht, diese Show, weil die Junior-ESC-Veranstalter nie Kommentatorenboxen vor Ort aufbauen, was eine Frechheit ist. Aber trotzdem waren wir in Madrid. Wir waren beide 2 Tage in Madrid. Wie war so dein Eindruck von der Stadt, von Venue, von den Leuten, denen du begegnet bist? Was nimmst du mit aus Madrid?
Ich nehme mit aus Madrid einen wirklich sehr enthusiastischen Bjarne, der so unfassbar viel Bock darauf hatte und auch überhaupt nicht scheu war und das deswegen einfach ein guter Kandidat dafür war, um ihn auf diese Bühne zu stellen. Ansonsten nehme ich mit das Venue. Ja, ich habe diese Blumenwände, haben wir nicht ganz, also die waren so ein bisschen, hat man nicht so ganz gesehen. Ich verstehe diesen vertikalen Monitor, verstehe ich nicht so ganz. Der war wie dieser Handyscreen, das, ja gut, von mir aus kann man ja mal machen, aber war jetzt auch nicht so der absolute Wahnsinn. Und ansonsten war Spanien. Ich mag Madrid sehr gerne, ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Also, dass in dieser Stadt jetzt der ESC-Geist versprüht wird, das war jetzt auch nicht so. Ich glaube, das hatte man wahrscheinlich in Armenien, wenn wir da, damals waren wir gar nicht da, aber da hat man das ja schon vorher gesehen, da gab es ja am Abend davor auch die riesige Party, aber ansonsten hatten wir das weder in Paris, in Nizza vielleicht
ein bisschen. Nizza ein bisschen, doch.
Ein bisschen, weil die Stadt einfach kleiner war, aber in so einer riesigen Metropole wie Madrid oder Paris damals, da geht das ein bisschen verloren. Ich glaube, da kriegen die Leute das gar nicht unbedingt mit, dass das jetzt in der Stadt ist.
Danke dir, Konzi. Ich würde sagen, wir haben schon so viel über Spanien gesprochen. Dann hören wir doch jetzt zum Abschluss nochmal ein Lied, das wirklich an Kinder gerichtet ist. Ich glaube, das können wir sagen. Platz 6 für Chloe de la Rosa und Como la Lola.
Estoy loca, pero no me importa porque se equivoca. Voy a echarle ganas, voy a echarle fe. Los sueños más grandes al principio son bebés. Soy como un pez en el agua cuando subo al escenario. Es cosa de los planetas porque yo he nacido acuario. Yo desde la cuna cogí al sonajero como si fuera un micro para cantar al mundo entero. Que de macho yo quiero ser cantista, cantante, artista, la protagonista. What, what, what? Como la Taylor, como la Carol. Ser la motomami de mi barrio, como la Olivia, como la Loba, la Shaki, pero universal como la Lola. Como la Lolo, Lolo, la, 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 Lolo, Lolo, la, como la Lolo, Lolo. No la flor es la más grande, la reina de corazones. Profundo como el mar y te hace cosquillitas por la tripa en un solo compás. Que de mayor yo quiero ser cantista. Que de mayor yo quiero ser cantista. Que de mayor yo voy a ser cantista. What, what, what? Como la Taylor, como la Carol. Yo quiero ser la motomami de mi barrio. Como la Olivia, como la Loba, la Shaki. Queremos soñar. Music wins. Hay buena ten. Como
So, nachdem wir jetzt das Thema Kinder und ESC abgefrühstückt haben, kümmern wir uns jetzt um die ein bisschen Älteren, nämlich um die Jugendlichen. Und wir gehen da mal ein bisschen wissenschaftlicher ran. Das habe ich ja schon angekündigt. Und zwar mit Jan Boré, einem Freund dieses Podcasts, angehender Volontär beim Deutschlandradio, aber aktuell noch im Masterstudium Kinder- und Jugendmedien an der Uni Erfurt. Und du hast eine Masterarbeit geschrieben und dich da mit Jugendlichen und dem ESC befasst. Erstmal, ich grüße dich, schön, dass du wieder da bist und erzähl mal, worum ging es denn in dieser Arbeit?
Hi, schön, dass ich wieder da sein kann. Genau, ich habe mich in meiner Masterarbeit damit beschäftigt, wie Jugendliche und junge Erwachsene, also ich habe die eingegrenzt in einen Alterszeitraum von 16 bis 20 Jahren, wie die den ESC wahrnehmen. Weil so ein bisschen in der äußeren Wahrnehmung ist es ja so, dass der ESC ja eigentlich so ein angestaubtes Ding ist. Und ein bisschen in meiner Recherche habe ich gemerkt, das ist es ja eigentlich gar nicht. Ich glaube, das Bild hast du...
Natürlich nicht.
Aber das Bild hast du sicher auch von vielen Leuten gehört.
Ja, aber diese Leute nennen das auch noch Grand Prix Eurovision.
Richtig, richtig. Aber wir beide wissen, das ist es nicht. Das gucken sehr viele junge Zuschauer. Und deswegen wollte ich mich damit auseinandersetzen, im ersten Schritt überhaupt zu gucken, wie nehmen junge Zuschauer, junge Erwachsene in dieser Altersspanne eben den ESC wahr.
Weil das auch noch gar nicht so viele vor dir gemacht haben, oder? Wissenschaftlich quasi auf die Jugend geguckt.
Richtig, genau. Ich habe da erschreckend wenig drüber gefunden. Ich habe viel gefunden rund um die Queer Studies. Da gibt es enorm viel. Es gibt unfassbar viele Studien darüber, wie diese Wettbewerbmechanismen funktionieren, ob es da irgendwelche Voting Patterns gibt oder nicht, ob es wirklich Punktzuschiebungen gibt oder nicht, habe ich auch die Jugendlichen zugefragt. Aber eben wie junge Erwachsene diesen ESC wahrnehmen, ist eigentlich gar nicht so richtig erforscht worden. Und das war so auch so der Moment, in dem ich dachte, okay, da lohnt sich, glaube ich, so ein erster Blick. Wie nehmen die den denn überhaupt wahr? Was sind so die Eindrücke davon? Wie schauen sie den? Und wie beurteilen sie auch die Dinge, die da passieren? Weil wir wissen ja beide auch, der ESC ist ja mehr als ein Wettbewerb.
Das ist es. Und vielleicht bevor wir auf das Wie gucken, mal das Warum. Also was führt die Jugendlichen überhaupt zum ESC? Warum gucken die Sendung?
Das hat mehrere Gründe und der Hauptgrund ist, glaube ich, auch wie bei vielen Zuschauern, Zuschauerinnen, die so eine Faszination für den ESC entwickelt haben, weil man muss auch dazu sagen, dazu kommen wir vielleicht auch später, die Leute, die ich gefragt habe, die lieben natürlich den ESC auch. Das hat alles bei denen so ein bisschen in der Jugend und in der Kindheit angefangen. Bei mir auch, ich glaube bei dir leider nicht.
Auch in der Jugend, aber ich habe den ESC immer alleine geguckt, aber das ist offenbar ja nicht die Regel.
Genau, die Jugendlichen, die ich gefragt habe, und ich gehöre da auch noch dazu, also nicht als Jugendlicher, aber als Befragter, haben das eben in der Familie geguckt, haben das mit ganz viel Tradition, mit ganz viel so als Ritual, haben die das ganz oft genannt, ohne dass ich sie überhaupt darauf angesprochen habe. Aber eben dieser Begriff Ritual ist oft gefallen, Tradition ist oft gefallen, dass die das eben in so einer Position geguckt haben, dass sie über die Eltern rangeführt wurden und dass das bis jetzt noch Bestand hält. Teilweise jetzt auch noch Urlaube unterbrechen oder Auslandsreisen unterbrechen, um zurückzukommen, um wieder dieses Ritual aufzunehmen und mit der Familie das zu gucken. Das ist so der Hauptgrund, wie das überhaupt dazu geführt hat bei den Jugendlichen, die eben diese Faszination dafür haben. Und die Musik wurde ganz häufig genannt. Eben, dass die verschiedenen Arten von Musik, diese Diversität, diese Offenheit, diese Vielfalt, Vielfalt ist auch so ein Begriff, der recht grob ist, aber eben von den Jugendlichen ganz oft benannt worden ist.
Genau, du hast dich ja mit den Jugendlichen unterhalten, hast längere Gespräche mit denen geführt. Was nehmen die mit von dem ESC? Oder kann man vielleicht sogar fragen, was lernen die durch den ESC?
Zum einen natürlich, das baut so ein bisschen drauf auf, wie die Jugendlichen den ESC gucken. Dieses Gefühl von Verbundenheit, dieses Gefühl von Zusammengehörigkeit. Das ist etwas, was oft benannt wurde. Natürlich einerseits eben, mit wem gucke ich den ESC, mit Freunden, mit Familie, mache ich das eben selber zu so einer Watch-Party, aber auch diese Verbundenheit mit anderen Zuschauern. Das heißt, Jugendliche nehmen schon wahr, dass sie Teil von etwas Größerem sind, dass da 160 Millionen weitere Zuschauer sind, die den ESC gucken und dass sie damit eben auch nicht alleine sind. Vor allem nehmen die das wahr, wenn sie Zuschauer und Zuschauerinnen im Publikum sehen, also wenn die Kamera nicht nur die Bühne filmt, sondern auch das Publikum, dann nehmen sie wahr, okay, das gucke ich jetzt nicht alleine, sondern das gucke ich jetzt mit ganz vielen anderen Leuten und ein großer, großer Teil, es kommt dann natürlich dazu mit den sozialen Netzwerken, mit TikTok, worüber sie sich austauschen. Also dieses soziale Gefühl, das lernen sie ganz, ganz stark erstmal durch den ESC. Das ist, glaube ich, somit die größte Erkenntnis und auch die größte Sache beim ESC. Aber sie lernen natürlich auch was über andere Kulturen, über andere Länder, vor allem natürlich über Länder, die sich bewusst auch stereotypisch darstellen wollen.
Was sind das für Länder?
Das in der Theorie, die ich mir davor angeguckt habe und worauf auch diese Arbeit basiert, auch auf der Theorie von unserem Kollegen Irving Wolter.
Dr. Eurovision, genau, hat eine Doktorarbeit geschrieben, ich meine 2006 rund um den Dreh über den ESC Kampf der Kulturen. Die hast du quasi als Grundlage genommen, auch für deine Arbeit.
Ganz richtig. Also das war mir eine Riesenhilfe. Er hat da den ESC in 7 Dimensionen unterteilt. Ich habe mir davon 4 rausgepickt. Die mediale, die musikalische, die national-kulturelle und die kompetitorische Dimension, also die Wettbewerbsdimension. Und da kam so ein bisschen raus, eben, dass gerade osteuropäische Länder sich gerne bewusst stereotypisch darstellen, um den ESC als Bühne zu nehmen, um sich zu präsentieren, um sich auch ein Bild zu machen, zu kreieren, wie sie von außen wahrgenommen werden wollen. Davon bin ich auch ausgegangen, dass das bei den Jugendlichen ähnlich so ist. Gut, diese Arbeit ist jetzt 18 Jahre alt, aber prinzipiell hat sich seitdem nicht so viel verändert, eigentlich von der Theorie her. Aber am überraschendsten war es doch, gut, Armenien und Ukraine wurde oft genannt.
Also dieses Jahr Armenien mit Ladaniva, lalalalalai, genau, und Ukraine, das war ja auch, ja, so was man aus der Ukraine erwartet. Wie würdest du das beschreiben?
Auch so ethno-osteuropäischer Pop, Teresa Maria, das war ja auch wirklich, auch in Landessprache, das kam eben auch sehr, sehr oft vor bei den Jugendlichen, dass sie das eben schätzen und das schön finden, dass sie über den ESC andere Sprachen hören. Das habe ich angenommen, das kam auch. Genau, ich habe mich vor allem auf den ESC dieses Jahr bezogen. Also ich habe diese Interviews mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen eine Woche nach dem ESC 2024 geführt und vor allem halt immer darum gebeten, okay, bezieht euch bitte auf dieses Jahr, damit ich da möglichst wenig Verzerrung habe. Aber sehr, sehr oft kam auch die Antwort, dass sie eben Frankreich als Land wahrnehmen, was sich sehr stereotypisch französisch darstellt. Oft sind die Wörter gefallen, Chanson, oft französisch. Oft eben diese Catchphrases, irgendwie französische Flagge, Eiffelturm, aus dem Wissen, das, worüber ihr ja auch immer sprecht und worüber man so ein bisschen schmunzelt, aber es hat einfach zugetroffen bei denen.
Also Slimane dieses Jahr für Frankreich, Ballade groß, auch die ganze Zeit auf Französisch. Also ja, also das haben die quasi noch häufiger genannt als so, was man jetzt denken könnte, Armenien zum Beispiel und eben, wie du schon sagtest, die osteuropäischen Länder, die sich laut Theorie eher hervortun in diesem Nation Branding, heißt es ja, glaube ich.
Genau, es ist Nation Branding. Man muss natürlich immer darauf achten, okay, das war dieses Jahr und das war auch nur eine begrenzte Auswahl an Jugendlichen, an jungen Erwachsenen. Aber für dieses Jahr hat es zugetroffen und natürlich haben sie dann aus ihrer Erfahrung auch gesagt, okay, eigentlich ist es oft so gewesen, dass Frankreich sich recht stereotypisch dargestellt hat, obwohl natürlich Armenien direkt danach genannt wurde. Und das war ja auch so, ich glaube, ein Paradebeispiel für Stereotype. Da wurde oft die Flöte genannt, dieses Ladadai, die kulturellen Elemente wie Kostüme, wie Folklore, auch so ein Catchphrase, was auch sehr oft genannt wurde, eben, dass das als Nation Branding genutzt worden ist.
Ist das denn was Gutes, dass man so diese Stereotypen hat? Also könnte uns das auch helfen?
Ist natürlich dann, persönliche Meinung schlägt dann, glaube ich, auch ein bisschen durch. Ich glaube schon, weil ich glaube, das ist etwas, was auch in den Interviews durchklang, was überhaupt nicht abschätzend gemeint ist, was ja auch Ziel der Länder selber ist, sich bewusst stereotypisierend darzustellen und dass man eben, wenn man nicht viel weiß über ein Land, trotzdem weiß, aha, okay, so tanzen die vielleicht, das ist die Sprache von denen. Ich glaube, es kommt trotzdem, zumindest bei den Jugendlichen, die ich gefragt habe, durch, das Land ist nicht nur das, aber selbst wenn es nur das ist, dann ist das total fein und das Land wollte es ja selber so, dass es wahrgenommen wird. Sei es auch bei der Ukraine, aha, okay, das sind jetzt natürlich so ein bisschen diese schwierigeren Themen jetzt seit dem Angriffskrieg. Und ich glaube auch, dass das so, ja, jetzt ist natürlich diese Gretchenfrage, würde das uns auch gut tun? Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass man vielleicht auch die deutsche Sprache hat, das haben sich auch viele Jugendliche gewünscht, sehr, sehr viele Jugendliche, dass Deutschland wieder mal auf Deutsch singen sollte. Und ich glaube, das ist eine schöne Sache. Und diese Landessprache ist eben auch so ein Aspekt, den viele Jugendliche genannt haben, dass es toll ist, dass wir verschiedene Sprachen haben. Ich glaube, alle, die sich mit dem ESC beschäftigen, die finden das prinzipiell toll. Deutsch, warum nicht? Ich glaube nicht, dass es dann sowas ganz Stereotypisierendes braucht wie Schlager. Ich glaube, da haben wir auch modernere Varianten, sei es Indie, sei es jetzt auch in die Richtung Hip-Hop, sei es in die Richtung moderner deutscher Pop. Ich glaube, da braucht es nicht noch mehr Stereotypisierendes. Aber es wäre vielleicht ein Anfang zu sagen, warum nicht etwas nur auf Deutsch zu bringen, das dann über 2-3 Jahre zu machen, dass man immerhin weniger das Gefühl hat, okay, aha, okay, das ist Deutschland, weil das immerhin diese Sprache auch ist.
Ja, wir können diese ganzen Klischees herunterbeten. Also Finnland macht immer irgendwas mit crazy, Schweden ist immer wirklich glatter Pop, Italien ist immer italienisch, Frankreich ist immer Chanson und Eiffelturm. Aber eigentlich haben diese ganzen genannten Länder ja auch Erfolg damit. Also ja, vielleicht ist es tatsächlich was. Aber nochmal wieder zurück zu dem Kern deiner Arbeit. Du hast jetzt natürlich diese Fragen gestellt nach einem sehr besonderen ESC, nach einem ESC mit vielen Randthemen, bei dem es zum Beispiel um die Teilnahme von Israel ging, bei dem es um die Disqualifikation der Niederlande ging. Ist das was, was deine Befragten auch wahrgenommen haben? Weil das natürlich, sag mal, kein Thema der ESC-Shows ist, sondern halt ein Thema von drumherum.
Ich habe es versucht auszuklammern. Es kam trotzdem. Es kam unfassbar oft, es kam viel. Alle Befragten, jungen Erwachsenen wollten darüber sprechen. Alle hatten ein sehr, sehr großes Bedürfnis, darüber zu sprechen. Wie ist das dazu gekommen, dass diese Disqualifikation stattfinden konnte? Zusammen, warum konnte Israel teilnehmen überhaupt? Und das wurde auch so ein bisschen vermischt. Das heißt, da gab es gar nicht so unbedingt diese Trennung. Okay, das eine hat vielleicht interne produktionstechnische Gründe, was ja dann auch mit Strafverfahren etc. zu tun hatte. Das andere war eine Entscheidung, die ja schon vorher von der EBU getroffen werden musste. Das sind ja eigentlich unterschiedliche Sachen, aber die wurden Hand in Hand eigentlich angeführt und die Jugendlichen wollten unbedingt drüber sprechen. Ich habe dann daraus so ein bisschen so eine periphere Dimension angedeutet als Randergebnis der Masterarbeit. Das beschäftigte die Jugendlichen sehr.
Ich habe nach dem ESC diese Schlagzeile gelesen, der ESC hat seine Unschuld verloren. Zum Beispiel Focus hat das getitelt, aber ich glaube auch noch ein paar andere haben das so oder so ähnlich geschrieben. Würdest du sagen, dass das sich bei den Jugendlichen bestätigt hat? Also ist da dieses Jahr für die irgendwas kaputt gegangen beim ESC, bei dieser schönen, heilen internationalen Welt?
Ich glaube ja. Ich glaube schon. Ich habe die Jugendlichen nach dem Motto gefragt, nach United by Music, ob sie A, das Motto kennen und B, ob sie dem Motto zustimmen. Und das hat sich eigentlich wie durch die Bank weg so ein bisschen bestätigt, dass sie gesagt haben, prinzipiell schon. Prinzipiell sagen wir United by Music, coole Sache, schöne Sache, aber dieses Jahr schwierig, weiß ich nicht. Und das hat sich so ein bisschen durchgezogen durch die Antworten, dass sie eigentlich schon der Meinung waren, das braucht Veränderung. Wie konkret die Veränderungen aussehen können, ich glaube, da sind wir alle so ein bisschen überfragt. Natürlich dann auch die Jugendlichen. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Meinungen und Positionen, wie jetzt Veränderungen stattfinden können. Aber der Wunsch nach Veränderung war da. Es war ganz klar der Gedanke, da ist irgendwas im Argen. So wie es jetzt war, kann es nicht weitergehen. Es sind noch drastischere Begriffe gefallen, wie dass es eine Shitshow war, der ESC dieses Jahr. Das war zum Teil schon nicht so schön anzuhören. Aber dann auch irgendwo verständlich, dass irgendwo zum Teil etwas kaputt gegangen ist und dass es ja so ein bisschen den Nimbus verloren hat, vielleicht auch über die letzten Jahre hinweg, dass es eben nicht nur um die Musik geht.
Es sind natürlich auch alles Leute, die du befragt hast, die sich sehr mit dem Wettbewerb identifizieren, so ähnlich wie wir beide. Und ja, wir hatten ja auch nicht unbedingt die beste Laune so rund um den ESC und sicherlich auch kurz nach dem Finale. Aber interessant, also wir halten fest, das Zusammengehörigkeitsgefühl, es bleibt nach wie vor da beim ESC und das ist ja auch irgendwie vielleicht was Tröstendes, um jetzt aus diesem Gespräch rauszugehen. Danke dir, Jan, für diese Einblicke in die Psyche von Jugendlichen, möchte ich sagen, die den ESC gucken. Und ja, wir spielen jetzt hier mal eins dieser, ja, vielleicht stereotypischen Lieder, aber viele haben das gemocht. Beim Televoting ist es sehr erfolgreich gewesen dieses Jahr. Die Ukraine, Theresa und Maria von Jerry Heal und Aljona Aljona.
мала дівчина, все з болю чани, бачаю, що то вода є. Знову не така, то на то м'яка, одяг на кістках, голяка, чи то квінець. Де твоє дитя, що твоє життя, та роки ж летять, і затям скоро вже кінець. І хай хтось хоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікотя по палиці. Хай ти сховав за посмішкою ненависті задись, коли ти впускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер нести шляхами, тому і не даремно. І хай буде дуже страшно і темно, і часом нелегко. То з тобою завжди буду з неба слідувати предки.
З нами, мама, Тереса, ти мама, і я босі, ніби по лесу йшли по землі. Вітас, мама, Тереса, ти мама,
und nach so vielen Kindern und Jugendlichen ist es Zeit, dass die Erwachsenen wieder übernehmen. Und damit hallo zurück, Thomas.
Oh ja, danke.
Wir müssen noch ein bisschen auf den deutschen Vorentscheid schauen, und zwar von diesem Jahr. Es gibt jetzt eine Doku über die Show auf YouTube, und zwar erstellt von der Gruppe Galant, die mit Katze dieses Jahr Platz 5 im deutschen Finale erreicht hat. Hast du mal reingeschaut?
Ja, ja, ich war der eine von den knapp 1500, die ich da gesehen habe, die da schon draufgeklickt haben. Eine interessante Perspektive eines Newcomers. Da sieht man tatsächlich von der Anreise am Dienstag bis zum Finale am Freitagnacht, was diese so erlebt haben. Für mich und für dich wahrscheinlich jetzt nicht so die Neuerung, nicht die interessante Geschichte. Und solche Formate sind natürlich immer besonders interessant, wenn der Act am Ende gewinnt. Das tun sie halt nicht. Ja, kann man mal reinschauen, wenn man sehen will, wie es hinter den Kulissen da so aussieht.
Katze ist jetzt allerdings nicht unser Song für 3 Minutes Bye Bye, denn ich muss da so ein bisschen den Spielverderber spielen. Klar war der Song sehr außergewöhnlich, aber ich habe den absolut nicht beim ESC gesehen. Ich glaube, den Humor hätten sowohl Jury als auch Publikum nicht verstanden. Deshalb ist Platz 5 im Vorentscheid eigentlich ganz gut. Würde ich sagen, siehst du das anders?
Nee, der fünfte Platz gilt auch so ein bisschen als Wertschätzung für die grundsätzliche Idee, was Abgefahrenes zu schicken. Ja, so eine deutsche Konstrukta, ja, bemühen wir ja oft als Vergleich. Ich finde, der Vergleich ist auch ein bisschen zu hoch gegriffen, aber mal was anderes zu schicken, das hat vielen Leuten, glaube ich, gefallen.
Statt Platz 5 kümmern wir uns jetzt um Platz 6 des deutschen Vorentscheids.
ESC Update. 3 Minutes. Bye bye.
Und das war Naiv von Marie Reim, ein ganz klassischer Popschlager. Und das ist ja mein Funfact des Monats. Marie Reim hatte im Vorentscheid eine Showtreppe für sich und ihre Tänzer. Und unser Bjarne hatte beim Junior ESC dieselbe Treppe wie Marie Reim. Okay. Hier kommt nichts weg im NDR. Das wusste Bjarne übrigens selber nicht. Ich fand das sehr witzig. Aber wir wollen nicht über die Treppe reden, sondern über Marie Reim. Wie fandest du denn damals ihren Song und ihren Auftritt?
Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich keinen Rock mag. Nur eines mag ich noch weniger.
Ach, Thomas.
Ich mag keinen Schlager.
Tut mir leid.
Das liegt häufig an der simplen Songstruktur. Und diese Gegenwartsschlager, 70er waren noch was anderes, aber diese Gegenwartsschlager, die haben immer so ein billiges Arrangement. Also mir sträuben sich bei dieser Art von Musik immer die Nackenhaare. Es kann auch Helene Fischer sein, aber der ist es bei mir nicht besser. Deswegen, ja, schöner Farbklecks in der Vorentscheidung, aber not my taste.
Für mich ist das dieses Jahr der Beweis gewesen, dass Deutschland niemals wieder einen Schlager zum ESC schicken wird. Wenn selbst Marie Reim nach all der Publicity Sechste wird, wenn Icke Hüftgold nicht gewinnt und auch zum Beispiel Ella Endlich, die 2016 mal im Vorentscheid war, auch nicht gewinnt, dann wird das nicht mehr passieren. Ist das Genre durch für den ESC?
Ja, Vierte beim Publikum, Sechste bei den Jurys. Der Blick ins Internationale ist so ein bisschen auch frustrierend. Sieht so aus, als wäre Schlager nicht exportierbar. Ja, so der deutsche Fado. Ja, also ja. Das lässt sich europäisch wahrscheinlich nicht vermitteln.
Ich hatte Spaß an Naiv, deshalb spielen wir den gleich nochmal. Ist ja auch gut für jede ESC-Party. Und apropos Party, Thomas,
Party.
Da kommt doch noch was.
Wir haben eure definitive Silvester-Playlist. Die könnt ihr schon am 28. zugreifen, am 28. Dezember. Da machen Marcel und ich eine riesengroße Show, eine Extra-Show von ESC Update. Die besten Party-Songs der letzten 10 Jahre. Ja, die Top 40. Und wir haben auch Gäste eingeladen, dann DJ Duis Poir und Benny von ESC Kompakt. Und wir vier machen eine 4-stündige Sendung, die ihr jederzeit hören könnt, ab dem 28. Dezember.
Die ESC-Update-Silvester-Party, wie alle guten Partys, ein bisschen zu früh, aber ich freue mich da sehr drauf. 28.12. in der ARD Audiothek, an dem Tag auch bei NDR Blue. Vorher hören wir uns aber nochmal ganz regulär am 21. Dezember, freuen uns jetzt schon auf euch, denn für euch sind wir wieder naiv. Macht's gut, tschüss.
Tschüss.
Für dich bin ich wieder naiv, denn deine Blicke gingen so tief. Heute Nacht, für eine Nacht bin ich wieder verliebt. Es ist wieder soweit, hast meine Bilder geliked und schreibst, du wärst jetzt gerne bei mir. Ich fall wieder drauf rein, wir chatten nachts bis um drei. Ich klick auf Standort teilen mit dir. Denn du hast gesagt, dein Herz wäre frei und es ist wirklich aus mit ihr. Der Ring an der Hand bedeutet dir nichts. Verdammt, wieso glaub ich dir? Für dich bin ich wieder. Und ich mach fast die Augen zu. Da seh ich an deinem Hals dieses Liebestattoo. Dort steht Vanessa, für immer nur du. Doch du hast gesagt, dein Herz wäre frei und es ist wirklich aus mit ihr.